Die Predigt ist im Rahmen des Themas, des Leitbildes des Jahres, Namen Vaterherz Gottes zu sein. Das Thema, das Ueli gestellt hat, ist Gottes Vaterherz in der Schöpfung. Ich hoffe, dass ich das zusammenbringe. Ich werde aber etwas schöpfungslastig sein. Ich gehe davon aus, dass ihr das auch akzeptiert. Gott offenbart sich in der Bibel ja stufenweise, vom Alten Testament fortsetzend bis ins Neue Testament. Er offenbart sich zuallererst als Schöpfer des Himmels und der Erde. Und dann die letzte Offenbarung, die größte, die gewaltigste Offenbarung, ist natürlich die Offenbarung in Jesus Christus. Wo Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater, der sieht Gott. Wer Gott kennenlernen will, kann das nur über Jesus Christus tun. Ohne Jesus gibt es keinen Zugang zu Gott. Das glauben viele Menschen nicht, aber es ist eine Tatsache. Das Ziel dieser Predigt, das ich mir gesetzt habe, damit ihr am Schluss beurteilen könnt, ob das Ziel erreicht wurde oder nicht. In der Schöpfung nicht die Schöpfung sehen, sondern den Schöpfer sehen. Denn Gott ist hinter der Schöpfung. Wir freuen uns an der Schöpfung, aber wir beten den Schöpfer an. Dann soll diese Predigt den Glauben stärken. Jesus will, dass wenn wir den Gottesdienst verlassen, dass unser Herz auch erbaut und gestärkt ist für die kommende Woche. Dass wir auch, wenn Stürme kommen, wenn es drunter und drüber geht, dass wir wissen, Gott ist an meiner Seite. Und immer wieder die Liebe zu Jesus Christus fördern. Er ist das Geheimnis der Leben der Menschen, die Jesus Christus nachfolgen. Jesus in mir, das ist die Kraft, das ist die Herrlichkeit, das ist die Zukunft. Herr, wie sind deine Werke so groß und so viel? Du hast sie alle weise geordnet und die Erde ist voll deiner Güter. Soweit ein Satz aus Psalm 104, der 24. Vers. Die Schöpfung ist unser Lebensraum, die Lebensgrundlage schlechthin. Sonne, Wasser, Luft und Erde machen Leben erst möglich. Aber die erwähnten Elemente haben auch emotionale Bedeutung natürlich. Es geht nicht nur um die Existenz. Gott ist viel mehr als existenzsichernd. Er schenkt uns Freude, er schenkt uns Gefühle, er hilft uns, ja, wirklich in einer Gelassenheit uns der Schöpfung zu freuen. Die Sonne im Gesicht, auf der Haut spüren, den Frühlingsregen genießen, dancing in the rain. Ich hoffe, wir haben noch Mut, das zu tun. Jedenfalls die Jüngeren, aber auch den Älteren tut es gut. Das erfrischende Bad im Hochsommer, das Wunder einer schneebedeckten Landschaft, der Wind in den Haaren wahrnehmen, der Duft eines frisch gepflügten Ackers zu schmecken, Heu auf einer Wiese, die frisch gemäht wurde und das alles am Trocknen ist und dann diesen Geschmack in der Nase zu haben. Was für schöne Erfahrungen. Die Lerche, ihr zuzuhören, dem Säuseln des Windes, die Kreise des Milans zu beobachten, Wildtiere zu beobachten, die Brandung des Meeres, den Regenbogen zu bestaunen, Faszination pur. In der Natur, im Wald, einem Bach entlang, auf einer Bergspitze ist es möglich, Gottes Gegenwart zu erfahren und wahrzunehmen. Man kann die Nöte vergessen, man sieht, Gott ist größer als meine Probleme und wenn sie noch so groß sind, verglichen mit der Welt, sind unsere Probleme ja verschwindend klein. Ohne Natur gäbe es kaum Abenteuer. Alle Abenteuer, die wir erleben, geschehen in der Regel in der Natur. Die Bedeutung der Natur kann nicht überschätzt werden. Aber Natur ist nicht nur draußen. Du, wir alle, wir sind Schöpfung Gottes, wir sind Natur. Ich bin Teil des Ganzen. Gott hat gesagt, als er den Menschen geschaffen hat, es ist gut, sogar sehr gut. Wer Natur zerstört, der sägt am eigenen Ast, am Ast, auf dem er sitzt. Und die Schöpfungspsalmen, auch Psalm 104, wollen uns daran erinnern, wie herrlich Gott unseren Lebensraum gemacht hat. Wir wollen uns für die Wunderwelt um uns herum wecken und aus der Gleichgültigkeit, ja, Missachtung des Schöpfers heraustreten. Die Natur ermahnt uns auch, achtsam mit der Welt umzugehen, ihr Sorge zu tragen und Gott dafür immer wieder zu danken. Die ganze Schöpfung ist letztlich ein Loblied auf Gott. In Psalm 8 sagt es David so: Wenn ich sehe die Himmel, deiner Fingerwerk, den Mond, die Sterne, die du bereitet hast, was ist der Mensch, dass du seiner gedenkst? Und des Menschen Kind, dass du dich seiner annimmst. Lass mich noch sagen, dass Gott dem Menschen Verantwortung für die Schöpfung gegeben hat. Psalm 8, du hast ihn, den Menschen, zum Herrn gemacht über deiner Hände Werk. Alles hast du unter seine Füße gestellt. Wenn wir diese Autorität von Gott haben, über die Natur zu herrschen, haben wir auch die Verantwortung, die Natur zu bewahren. Ich werde noch mehr davon sprechen. Ich denke, dass Christen behutsam und sorgfältig mit der Natur umgehen. Es soll heute keine grüne Predigt werden, aber etwas ist sie schon grün, natürlich. Noch einmal den Text, den uns zum Teil Marianne schon gelesen hat. Preise, das ist wie ein Liebeslied, das ist Poesie, das ist Herzensberührung. David, er bewundert seinen Gott in der Natur und er betet ihn an. Preise den Herrn, spricht er zu seiner Seele. Mein Gott, groß und erhaben bist du. Mit Herrlichkeit und Pracht hast du dich bekleidet. In Licht hüllst du dich wie ein Gewand. Den Himmel spannst du wie ein Zeltdach aus. Er, der die Säulen seiner Wohnung im Wasser des Himmelsgewölbes errichtet, der Wolken zu seinen Wagen macht und auf Flügeln des Windes erscheint, der Winde zu seinen Boten macht und Feuerflammen zu seinen Dienern. Er hat der Erde ihr Fundament gegeben, sodass sie für immer und ewig nicht wankt. Und dann die letzten Verse 34 und 35 gehören auch etwas dazu. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ja, an ihm will ich mich erfreuen. Soweit dieser Text. Das ist der Einstieg in diesen Psalm. Eine Poesie, ein Liebeslied auf Gott, weil er ihn in der Schöpfung erkennt. Jetzt allerdings kommt eine Sequenz, die bedeutend schwieriger ist und ich auch etwas ausführen möchte. Es ist nur eine Hypothese, es ist nicht bewiesen, aber mir scheint sie doch sehr wahrscheinlich zu sein. Wir glauben ja als Christen an die Schöpfung von Gott. Wir glauben nicht an die Evolution. Es mag sich vieles entwickelt haben, aber am Anfang steht Gott und nicht der Urknall. Gott schuf die Erde. Und wir glauben auch, was in 1. Mose Kapitel 6, 7, 8 geschrieben steht, dort wird von der Sintflut berichtet. Und jetzt mitten in diese Anbetung Gottes im Rahmen der Schöpfung kommt David auf etwas ganz, ja, etwas Herausforderndes. Die Verse 6 bis 9 sagen, du Gott bedeckst sie mit gewaltigen Wassermassen wie mit deinem Kleid. Diese herrliche Schöpfung, diese großartige Sache, die Gott gemacht hat, wird jetzt plötzlich unter Wasser gesetzt. Selbst über den Bergen standen die Fluten. Doch auf deinen drohenden Befehl flohen sie. Vor deiner Donnerstimme wichen sie schnell zurück. So kamen Berge empor, Täler senkten sich. Die Wassermassen zogen sich zurück an den Ort, den du für sie bereitet hast. Eine Grenze hast du ihnen gesetzt, die sie nicht überschreiten dürfen. Nie mehr sollen sie zurückkehren und die ganze Erde bedecken. Kommt uns natürlich sicher der Klimawandel in den Sinn. Aber lasst mich sagen, hier wird ja von Gericht berichtet, denn die Flut, die Geschehnisse rund um Noah, das war ein Gericht Gottes über die Menschen, weil das menschliche Geschlecht total verdorben war und Gott dann die Erde wieder vernichtete. Seine Schöpfung, sein Geschöpf. Und nur diese Männer und Frauen rund um Noah, seine Frau und seine Söhne mit ihren Frauen gerettet wurde. Hier ist Katastrophe und sogar diese Katastrophe wird lieblich beschrieben. Wisst ihr, Gott ist größer als Gericht und Katastrophe. Und bei Gott ist sogar in der Katastrophe Gutes zu sehen. Die Erde steht unter Wasser. Hier ist die Rede von dieser Sintflut. Quellen unter der Erde und oben im Himmel öffneten sich während 40 Tagen. Und hier möchte ich jetzt die These von Richard Wiskin euch ganz kurz sagen, nur zum darüber nachdenken. Nach seiner Theorie, wir tun uns schwer als Christen, diese Dinge zu erklären. Wiskin, er sagt, die Erde, wie wir sie heute sehen, ist nicht die Erde, wie sie Gott schuf. Es ist die Erde, wie sie nach dieser Katastrophe war. Als sich die Quellen unter der Erde öffneten und Wasser von unten auf die Oberfläche kam und oben scheinbar Wasser oben war und das Wasser auf die Erde kam und diese Wasser sich kumuliert haben. Die Sintflut hatte ungeheure Auswirkungen auf die Erde, wie wir sie uns nicht vorstellen können. Wenn wir unseren Kindern die Sintflutgeschichte erzählen, haben wir liebliche Bilder. Wir haben eine Arche und viele Tiere und Freude und Jubel und Tanzen. Aber die Arche und die Sintflut war eine gewaltige Katastrophe, wie sie die Erde noch nie gesehen hat. Während die Wasser nach oben drangen, sagt nun dieser Richard Wiskin, senkte sich der Boden ab und es bildeten sich die Becken der Ozeane. Und bei diesen Geschehnissen gab es ungeheure Flutwellen und ungeheure Staubwolken, ein Riesenchaos. Tiere wurden in Bruchteilen von Sekunden eingeschlossen in diesen Ablagerungen. Das ist ja auch der Grund, alle die Fossilien, die wir sehen, wir finden bis auf 1000 und mehr Meter über Meer Fossilien. Natürlich kommt das von der Alpenfaltung, aber auf der ganzen Welt gibt es eingeschlossene Tiere. Und die können nur so überleben als Fossil, wenn sie innerhalb von kürzester Zeit eingeschlossen werden und dann luftdicht verpackt quasi über Hunderte und Tausende von Jahren in der Erde sind. Und laut Wiskin sind diese Fossilien, die wir überall finden, nicht nur in der Schweiz, sondern auf der ganzen Welt, Zeugen der Sintflut, die über diese Erde kam, weil innerhalb von Bruchteilen von Minuten die ganze Welt in Unruhe und in Katastrophe fiel. Eine ungeheure Menge an Biomasse wurde eingeschlossen und bildete quasi das Reservoir für das Erdöl, das wir heute schöpfen. Und wenn wir heute Erdöl schöpfen und fördern, dann ist das ehemalige Biomasse. Dann sind da auch Tierkadaver und vielleicht sogar Menschenkadaver drin, weil alles dort dann eingeschlossen wurde. Es entstanden ungeheure Druckkräfte auf dem Planeten, weil jetzt diese Wassermassen da waren. Und laut Wiskin begann dann die Erdplattenverschiebung. Und nach seiner Theorie ist das viel schneller passiert, als uns das die Wissenschaft wahrmachen will. Heute sind 25% allen Erdgesteins Sedimentgestein oder Ablagerungen. Kalk zum größten Teil und etwa 75% sind Massengestein. Nach seinen Berechnungen würde, wenn heute die Ozeane wieder aufgehoben würden oder mit Materie gefüllt würden, würde das Wasser ungefähr 1000 Meter über der Erde sein und den großen Teil der Erde zudecken. Soweit nur eine Hypothese, aber mir scheint es relativ einleuchtend zu sein, wenn diese Flut über die Erde ging, von der die Bibel berichtet. Und hier David sie aufgreift in seinem Psalm, die Erde unter Wasser, eine riesige Katastrophe. In Vers 10 bis 18, die möchte ich wieder lesen. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Nachdem dieses Wasser wieder sank, geht jetzt David wieder weiter in seiner Beschreibung. Auf Gottes Befehl hin ergießen sich Quellen in die Flusstäler. Zwischen den Bergen schlängeln sich ihre Wasserläufe. Sie tränkten die Tiere des freien Feldes. Wildesel löschten dort ihren Durst. Da finden auch die Vögel ihre Nistplätze zwischen den Zweigen, lassen sie ihre Stimme tönen. Von seinen Wohnungen in der Höhe aus bewässert Gott die Berge. Von der Frucht, die seine Werke hervorbringen, wird die Erde gesättigt. Gott lässt Gras hervorsprießen für das Vieh und allerlei Pflanzen für den Bedarf des Menschen, damit dieser aus dem Schoß der Erde sein tägliches Brot gewinnt. Er schenkt Wein, der das Herz des Menschen erfreut, Öl, mit dem er sein Gesicht pflegt und Brot, das sein Herz stärkt. Das ist unser Gott, der auch für die kleinen Dinge aufmerksam ist. Auch die Bäume des Herrn trinken sich satt. die herrlichen Zedern des Libanon, die er gepflanzt hat. Dort wiederum bauen Vögel ihre Nester, auf den Zypressen nistend der Storch. Die hohen Berge bieten den Steinböcken Lebensraum. Die Felsen sind die Zuflucht der Klippdachse. Das tönt wie Harmonie. Gemeinschaft und Raum für alles Sein. Gott ist der Handelnde. Er tränkt, er bewässert, er sättigt. Er ist der Geber aller guten Gaben. Gott lässt hervorsprießen, schenkt Brot, Öl und Wein und schafft die Voraussetzungen für das Leben von Pflanzen, Tieren und Menschen. Er erhält, sagt der Hebräerbriefschreiber, die ganze Welt in seiner Hand. Gott ist der Handelnde in der Schöpfung. Es herrscht ein respektvolles Miteinander, ein Füreinander, nicht ein Gegeneinander. Hier wird nicht ausgebeutet, hier wird verantwortungsvoll gelebt. Jeder hat seinen Raum, seine Zeit, seine Existenzberechtigung. Alle bekommen ihren Teil. Es geht nicht um Maximierung des Ertrages, sondern dass alle satt werden, um ein ausgewogenes Miteinander. Das ist unser Gott. Die Zyklen der Natur werden beschrieben. Das Gras wächst für das Vieh, die Pflanzen sind Nahrung für die Menschen. Gott ist es, der alles wachsen lässt. Beim Lesen dieses Psalms denkt man unweigerlich an die Schöpfungsgeschichte, wie Gott alles schuf und sagte, es ist alles sehr gut. Die Erde ist nicht mehr in der ursprünglichen Form, wie Gott sie schuf. Sie wurde durch das Gericht der Sintflut zu einem gewaltigen Teil verändert, aber sie ist immer noch so herrlich. Sogar nach dem Gericht erscheint wieder Herrlichkeit. Trotz des Versagens des Menschen in der Erhaltung und Verwaltung der Erde, trotz gnadenloser Ausbeutung heute, trotz verschmutzter Luft und verschmutzter Meere, können wir bis heute die Spuren des Schöpfers in der Natur beobachten. Den nächsten Teil, den will ich nicht lesen, die in Verse 19 bis 25. Dort steht geschrieben, wie Gott auch die Naturgesetze jetzt in Kraft setzte. Zeit, Raum, alle diese Dinge sind von Gott geschaffen. Und mitten in diese herrliche Beschreibung der Schöpfung, in diese Großartigkeit der Dinge, die Gott gemacht hat, in diese Zyklen, in diese Abläufe hinein, in diese Ordnungen Gottes hinein, kommt jetzt wieder in diesem herrlichen Psalm ein Satz, den wir nur mit Mühe verstehen können. Nämlich in den Versen 25 und 26 steht jetzt etwas, das uns vor den Kopf stößt. Da ist das Meer schier endlos groß und weit, darin wimmelt es von unzählbar vielen Lebewesen, von kleinen wie von großen. Dort ziehen Schiffe ihre Bahn. Und auch das Ungeheuer Leviathan, das du geschaffen hast, um mit ihm zu spielen. Plötzlich, mitten in dieser Schöpfung, kommt Leviathan auf das Tapet, in den Text hinein. Ein Ungeheuer, hebräisch heißt das, der sich windende, für Menschen furchteinflößend, aber für Gott nur wie ein Spielzeug. Wir spüren, hier geht es um Mächte, um Gegenspieler Gottes. Es ist wahrscheinlich ein anderes Wort für das Wort Behemoth, das man im Hiob Kapitel 40 findet und auch im Kapitel 41. Ein im Wasser lebendes Ungeheuer, einer Schlange oder einem schuppenbedeckten Drachen ähnlich. In Hiob heißt es von diesem Tier, das hier in diesem Psalm erwähnt wird, sein Herz ist hart wie Stein und so fest wie ein Stück vom untersten Mühlstein. Wenn er sich erhebt, so entsetzen sich die Starken und wenn er daherbricht, so gibt es keine Gnade. Weil der Mensch mit Leviathan überfordert ist, bleibt es Gott selbst vorbehalten, ihn zu besiegen. Und da steht auch wieder interessant, aber Wort Gottes in Psalm 74, dass er ihm den Kopf zermalmen wird, als eine Vorhersage auf Christus. Oder in Jesaja 27 steht über diesen Leviathan, Gott wird mit seinem harten, großen, starken Schwert diesen Leviathan töten. Jesus hat am Kreuz alle gottfeindlichen Mächte besiegt. Dort steht in Kolosser 2, Vers 15, und die gottfeindlichen Mächte und Gewalten hat er entwaffnet und ihre Ohnmacht vor aller Welt zur Schau gestellt. Durch Christus hat er einen triumphalen Sieg über ihn und sie errungen. alles Teil dieses Psalms 104. Wir lesen den und sind begeistert. Und da sind immer so wieder Punkte drin, die uns zum Nachdenken bringen. Gottes Schöpfung ist herrlich, aber sie leidet auch. Das wissen wir sehr gut. Trotz aller Schönheit der Schöpfung ist dieser Leviathan ein Hinweis auf eine gefallene Schöpfung. Und Paulus erhört das Seufzen der Schöpfung. In Römer 8, Vers 22 lesen wir, denn wir wissen, dass die ganze Schöpfung bis zu diesem Augenblick seufzt und in Wehen liegt. Paulus hört Angst und Schmerzensschreie, gequältes Seufzen. Er braucht dazu den Ausdruck einer Frau, die in den Wehen liegt. Sieht Paulus den Raubvogel mit dem Hasen, den er zur Beute nimmt? Das war nie Gottes Absicht, fressen und gefressen werden. Sieht Paulus die Schlange, die die Maus verzehrt? Das ist alles Schöpfung. Und wir freuen uns an der Schöpfung. Aber Schöpfung ist auch grausam. Schöpfung ist auch tödlich. Hört ihr den Todesschrei der Gazelle von einem Leoparden geschlagen? Oder hört ihr das Ächzen der Urwaldriesen, die gefällt werden aus Gier und nicht aus Notwendigkeit? Die ist uns gegeben, um sie zu benutzen und zu brauchen und zu verwalten, aber nicht um sie gnadenlos auszubeuten, wie wir Menschen das heute tun. Hört ihr das Blut von Menschen, von Müttern, die keine Nahrung für ihre Kinder haben, keine Medikamente, wie wir sie haben, kaum Kleider, keine Behausung, im Winter in losen Zelten hausen müssen. Manchmal denke ich, dass wir Christen noch viel mehr von der Not der Welt berührt sein müssten, die um uns herrscht. Wir sind hier im Schlaraffenland Schweiz, aber große Teile der Welt liegen im Argen, in Wehen, im Ächzen. Hört ihr das Schreien der Mütter, die nicht wissen, wohin gehen mit ihren kleinen Kindern? Trotz allem Unheil auf der Erde ist Paulus aber guter Hoffnung. Das ist nun wichtig. Denn auch die Schöpfung wird frei werden von der Knechtschaft, der Vergänglichkeit zu der herrlichen Freude und Freiheit der Kinder Gottes. Paulus verheißt hier eine neue Zeit. Es wird eine Zeit kommen, wo das Leid und die Not und das Geschrei dieser Welt ein Ende haben wird. Manchmal sehne ich mich danach, wenn ich sehe, wie viel Unrecht, wie viel Übelkeit, wie viel Tod und Mord auf dieser Welt herrscht, wie viel Rücksichtslosigkeit. Schreit dein Herz auch zu Gott und sagt, Herr, schaffe Frieden dieser Welt, diesen Völkern, die so unterdrückt werden. Und lässt uns Syrien, der Irak, alle lassen die uns einfach kalt. Auch wir Christen haben manchmal kalte und harte Herzen. Und wir brauchen es, dass Gott unsere Herzen berührt und sie wieder warm und empfänglich und sensibel werden für die Dinge Gottes und nicht nur für unsere Ziele und unsere Dinge, die uns wichtig sind. Auf der Schöpfung lastet immer noch der Fluch der Sünde. Wir leben auf einem Planeten, lass es mich wieder einmal sagen, der einmal mit Feuer zerstört werden wird. Nicht mehr mit Wasser, sagt Petrus, das war zur Zeit des Noah. Aber diese Erde wird einmal im Feuer untergehen. Genauso wie auch der jetzige Himmel und die jetzige Erde. Durch dasselbe göttliche Wort zur Vernichtung bestimmt, allerdings zur Vernichtung durch das Feuer. Sie bleiben nur noch so lange bestehen, bis der Tag des Gerichts da ist und die gottlosen Menschen dem Verderben ausgeliefert werden. Brüder und Schwestern, liebe Gemeinde, liebe Freunde, das ist Wort Gottes, selten gepredigt, aber es steht in der Bibel. Diese Erde geht dem Gericht entgegen. Und wenn wir als Gemeinde propagieren, dass wir so leben, dass Menschen zu Christus kommen, dann ist das der Grund, weil am Ende dieser Zeit das Gericht über diese Welt kommen wird und alle Menschen, die Jesus Christus nicht in ihr Leben aufgenommen haben und die Gelegenheit dazu gehabt hätten. Gott verspricht, einen neuen Himmel und eine neue Erde zu schaffen. Danach sah ich, sagt Johannes, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Der frühere Himmel und die frühere Erde waren vergangen, auch das Meer gab es nicht mehr. Offenbarung Kapitel 21. Paulus sagt, denn ich bin überzeugt, dass dieser Zeit Leiden nicht ins Gewicht fallen gegenüber der Herrlichkeit, die an uns geoffenbart werden soll. Das ist noch Zukunft, aber das wird kommen. Um den Psalm fortzusetzen, die Verse 27 und 28, alle Lebewesen hoffen auf dich, dass du ihnen ihre Speise zur rechten Zeit gibst. Du gibst sie ihnen, sie sammeln alles ein, du öffnest freigebig deine Hand und sie werden satt von deinen Gaben. Das erleben wir in der Schweiz. Preis dem Herrn. Und doch wieder diese andere Seite, doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken die Menschen. Entziehst du ihnen den Lebensraum, so scheiden sie dahin und werden wieder zu Staub. Entsendest du deinen Lebensatem, dann werden sie geschaffen und so erneuerst du den Anblick der Erde. Auch dieser Zyklus von Werden und Vergehen. Wisst ihr, wir in der Schweiz glauben, alles im Griff zu haben. Ich hoffe, dass hier in diesem Raum niemand ist, der Gott nicht regelmäßig für Speise und für Trank dankt. Es ist nicht selbstverständlich, wir verdanken es Gott. Und das Seschgebet zu Hause, bei jeder Mahlzeit oder im Restaurant oder im Hotel, wo wir uns oft schämen und tun, als wenn wir ja, im Herzen beten, aber nicht mehr die Hände falten, nicht mehr die Augen schließen, weil wir denken, was denken denn die anderen? Was das für ein Kerl ist, der die Augen noch schließt und so altväterisch noch betet. Ich hoffe, dass wir noch dankbar sind für die Versorgung jeden Tag, die Gott uns schenkt. Es ist nicht selbstverständlich. Über 1 Milliarde Menschen beneiden uns für die vollen Teller und vollen Töpfe, die wir haben. Und wir denken, wir sind tüchtig, wir haben gearbeitet, wir verdienen den Lohn, noch mehr von der Natur abschöpfen. Wir leben aus Gnade, lass es mich so sagen, nicht aufgrund unserer Tüchtigkeit, so tüchtig du sein magst. Der Psalmdichter hier ist sich seiner Abhängigkeit von Gott bewusst. Er sagt, wenn Gott seine Hand verschließt, bleibt Schrecken und Staub zurück. Ich denke gerade an einen jungen Mann, 19-jährig, ein engagierter Christ, Autounfall, kommt am nächsten Sonntag nicht mehr in den Gottesdienst. Dafür die Todesanzeige und die Beerdigungsanzeige in der Ostschweiz passiert in diesen Wochen. Leben voll Hoffnung, hingegeben an Jesus Christus und dann nach Hause gerufen. Es war kein, ja, Gott ist nicht immer erklärbar, aber er liebt seine Menschen, er liebt dich und er liebt mich. Und er bestimmt über unsere Lebenszeit, nicht wir. Verzeiht mir, wenn ich jetzt noch ganz kurz den Coronavirus als kleinen Fingerzeig mit ins Gespräch bringe. Es braucht so wenig, ein Virus, um eine der größten Volkswirtschaften der Welt, die chinesische, außer Tritt zu bringen. Dass man hier in der Schweiz spürt, dass der Nachschub an Ersatzteilen und an Produkten, die wir für unsere Produktion brauchen, nicht mehr kommen. Die Weltwirtschaft stottert wegen einem Virus. Ein Kreuzfahrtschiff mit tausenden von Personen wird plötzlich in einem Hafen von Japan zum Gefängnis wegen einem Virus. So wenig braucht es, um uns aus dem Gleichgewicht zu bringen und zu sagen, ja, ich muss arbeiten. In Italien 60.000 Menschen unter Quarantäne, kein Ausgang mehr, bleiben, wo man ist, ein Virus. Und es gibt viele Viren und es gibt böse Viren. Wir haben das Leben nicht im Griff. Gott ist der Herr der Schöpfung. Wir tun gut daran, ihn zu ehren, auf ihn zu hören, zu tun, was er uns sagt. Doch wenn du dein Angesicht verbirgst, dann erschrecken sie. Entziehst du ihnen den Lebensraum, so scheiden sie dahin und werden zu Staub. Wie gut ist es, zu wissen, dass ich mit Jesus Christus verbunden bin, dass er in mir lebt, dass ich das ewige Leben habe. Wir Christen haben Grund zu singen, zu lachen und zu tanzen, weil wir das ewige Leben von Gott beschenkt bekommen haben. Aber wir haben auch Grund zu beten und Fürbitte zu tun für die Menschen, denen es nicht so geht, wie es uns geht. Der Schluss des Psalmes, der lautet, die Herrlichkeit des Herrn wäre ewig. Möge der Herr sich freuen an seinen Schöpfungswerken. Möge der Herr, möge Gott, möge Christus sich an dir freuen. an deiner verantwortungsbewussten Art zu leben, an deinem Lobpreis und deiner Anbetung, wenn du die Natur siehst, wenn du isst und weißt, ich verdanke es letztlich Gott und nicht meiner Tüchtigkeit. Er braucht die Erde, nur anzublicken, und schon erbebt sie. Rührt er die Berge an, dann rauchen sie. Zur Ehre des Herrn will ich singen mein Leben lang, für meinen Gott musizieren, solange ich bin. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Möge mein Denken und Sinnen ihm gefallen. Ich denke, es ist unser aller Anliegen. Wir kennen die Gedanken unseres Herzens. Die sind manchmal bös. Sie sind manchmal eifersüchtig, sie sind manchmal missgünstig. Das sind unsere Gedanken. Und ich muss meine Gedanken immer wieder unter die Herrschaft Gottes stellen und sagen, Herr Jesus, Geist Gottes, hilf mir zu denken, wie du denkst. Und nicht nur an mich selbst zu denken, als Erzegoist, als Neider, als Eifersüchtiger. Auch Gottes Kinder kämpfen mit diesen Dingen. Das ist uns nicht fremd. Wir erwähnen es höchstens nicht. Wir tun, als ob alles gut wäre. Es ist längst nicht alles gut, aber wir haben einen Gott, der alles gut gemacht hat. Und wenn wir ihm vertrauen, Jesus Christus, dann ist alles gut. Und wir sagen, Herr, danke. Danke für Brot und für Käse und für Wasser. Und danke für die anderen Möglichkeiten. Im Angesicht der großartigen Schöpfung Gottes, mit allen Spannungen, die darin verborgen sind, ist der Psalmdichter betroffen von der Güte und Größe Gottes. Und er dankt Gott. Und er sagt, diesem Gott will ich mein Leben lang singen. Ich habe es schon oft von dieser Kanzel gesagt. Ich übe es für mich zu singen, wenn ich unterwegs bin. Und ich möchte, dass wir Christen noch viel mehr singen. Nicht, weil wir gute Sänger wären, aber weil wir einen großen Gott haben. Einen Gott, dem wir unsere Lieder entgegensingen. Danke auch allen Lobpreisern, die uns immer wieder anleiten, miteinander Gott zu loben und zu preisen. Ja, jetzt möchte ich noch zum Schluss den Bezug zu Jesus Christus machen. Ich habe gesagt, die Schöpfung ist die erste Offenbarung der Bibel. Gott offenbart sich als Schöpfer. Und die letzte Offenbarung ist, Gott offenbart sich in Jesus Christus. Am Kreuz von Golgatha stirbt der Gottessohn, weil er die Menschen derart liebt und weil er die Menschen vor Gericht bewahren will. Stirbt, er nimmt alle Schande, alles Üble, alle Bosheit, alle Widerwärtigkeit, alle Sünde auf sich, der Sohn Gottes, Gott selbst am Kreuz, weil er uns so liebt. Das ist noch viel wunderbarer und noch viel unbegreiflicher als die Schöpfung. Wir tun uns schwer, die Schöpfung zu begreifen. Aber das zu begreifen, was am Kreuz geschehen ist, dass Gott, der Schöpfer dieses Universums, selber ans Kreuz geht, und dort stirbt für die Menschen, damit ihre Schuld vergeben werden kann. Das ist unser Gott. Unbegreiflich. Nicht zu verstehen. Wir glauben an Gott. Ich verstehe Gott nicht. Ob du ihn verstehst, ich weiß es nicht. Aber ich kann nur sagen, Herr, ich glaube dir. Weil mein Verstand nicht reicht, zu fassen, was du für mich getan hast. Dass für mich der Gottessohn ans Kreuz muss. Nicht nachvollziehbar. Aber ich weiß, dass ich ein Mensch bin, ein Mann, der Vergebung und Gnade braucht und dass ich ohne Gnade und Vergebung nicht leben könnte. Wenn wir im Anblick der Schöpfung ins Staunen geraten und etwas von der Größe Gottes erahnen, dann soll uns der Anblick von Jesus und seinem Kreuz noch viel intensiver berühren und zum Gotteslob, zur Gottesanbetung führen. Jesus sagt, wer mich sieht, der sieht den Vater. Das ist die Liebe des Vaters. Wir dürfen Gott und seinem Wort vertrauen. Von der ersten bis zur letzten Seite. Die Bibel ist Gottes Offenbarung. Es ist die Wahrheit. Und die Bibel sagt, Himmel und Erde werden vergehen. Glauben wir kaum. Die Bibel sagt es. Und wenn wir Prophezeiungen im Wort Gottes nachvollziehen, würden wir erkennen, wie genau Gottes Wort immer in Erfüllung geht. Kein Wort, das Gott gesprochen hätte und nicht in Erfüllung gegangen ist oder noch in Erfüllung gehen wird. Gott steht zu seinem Wort. Himmel und Erde werden einmal vergehen. Seine Worte werden nicht vergehen. Jesus hat die Möglichkeit geschaffen, in Gemeinschaft mit Gott zurückzukommen. Wer Jesus in sein Herz aufnimmt, sagt, ich vertraue dir, ich verstehe dich nicht, aber ich vertraue dir, bekommt von Gott das ewige Leben geschenkt. Er bekommt den Geist Gottes in sein Leben hinein und er beginnt, die Schrift zu verstehen. Wisst ihr, unsere Wissenschaftler, die lachen über die Bibel. Die haben ein vernichtendes Urteil über Gottes Wort. Fabeln, ja, von den Aramäern, von den Assyren, von den Babylonern sind da Wahrheiten drin. Da sind Göttermischmasch sind da drin. Und wenn wir sagen, ich glaube an die Bibel, dann denken sie, so ein armer Mensch, dessen Verstand nicht weiterreicht. Vor Wissenschaftlern und Menschen, die nicht glauben, machen sich Christen zu Narren. Aber wer glaubt und Jesus Christus erlebt hat, der weiß, dass er kein Narr ist, dass Jesus Christus lebt. Und er sagt dieser Jesus, ich werde wiederkommen und ich werde eine neue Schöpfung machen, einen neuen Himmel und eine neue Erde. Und ich werde euch alle, die ihr an mich glaubt, zu mir nehmen und ihr werdet sein, wo ich bin, ewig. Das sind Gottes Perspektiven, das sagt uns die Bibel. Das ist deine und meine Zukunft, wenn wir an Gott glauben. Die Zukunft macht uns nicht Angst. Wir haben einen Gott, der uns gerettet hat, Jesus Christus. Er hat uns den Vater gezeigt. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab, auf das alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern das ewige Leben haben. Ich bitte die Band, nach vorne zu kommen. Wir stehen auf vor unserem Schöpfer Gott, aber noch viel mehr von unserem Retter Gott, der am Kreuz für uns gestorben ist. Und wir haben hier etwas Raum und Zeit, unseren Gott im Herzen anzubeten. Für die Schöpfung, die wir haben, auch in der Schweiz. Für alle seine Gutstaten jeden Tag. Aber im Besonderen für Jesus Christus, der für uns gestorben ist und uns den Vater zeigt. Vater, Worte sind manchmal wie Schall und Rauch. Menschenworte vergehen. Predigten vergehen, dein Wort bleibt. Wir haben von deinem Wort gehört, aus deinem Wort gelesen, zitiert. Dein Wort ist Wahrheit. Wir vertrauen dir. Wir kommen zu dir. Ob es uns gut geht oder ob wir am Verzweifeln sind, wir halten uns fest an dir, Herr Jesus Christus. Du bist unsere Rettung. Du bist unsere Zukunft. Danke.